Ich habe mir überlegt, dass wir mal ein anderes Element in den Gottesdienst mit reinnehmen können. Ich hoffe, die Rückkopplung ist nicht so schlimm. Genau, und habe mir eine kleine Geschichte rausgesucht. Und damit ihr einfach in den nächsten 5 Minuten nicht ganz abschaltet, einfach die Idee, stellt euch das, was ich gleich vorlese, einfach mal sehr bildlich vor. Ich gebe auch so ein paar Inspirationen über die Leinwand, aber lasst das mal in euch wirken. Machte der Kutscher. Alle lauschten. Dort im Dunkeln ging etwas vor sich. Eine Stimme hatte zu singen begonnen. Sie klang ganz aus der Ferne, und Diggory fiel es schwer, die Richtung zu bestimmen, aus der sie kam. Manchmal schien sie von überall her zu erklingen. Manchmal hörte es sich fast so an, als schalle sie direkt aus der Erde unter ihnen. Die tiefen Töne klangen so, als wäre die Stimme die Erde selbst. Ein Text hatte das Lied nicht. Auch keine richtige Melodie. Aber es war dennoch das wunderschönste Lied, das Diggory jemals gehört hatte. Dann geschahen 2 Wunder auf einmal. Weitere Stimmen fielen in den Gesang mit ein. So viele, man hätte sie niemals zählen können. Ihr Gesang fügte sich harmonisch mit ein. Doch sie sang höher, mit kalten, klirrenden Silberstimmen. Und dann geschah das zweite Wunder. Wieso geht das Bild schon weiter? Einmal nicht so weit vor. Genau. Die Schwärze über ihnen war auf einen Schlag von Sternen übersät. Man sieht's. Sie erschienen nicht nach und nach, so wie bei uns in einer Sommernacht. In einem Augenblick war es noch pechrabenschwarz da oben. Im nächsten flammten abertausende von Lichtern. Einzelne Sterne, Sternbilder, Planeten, und alle waren sie größer und heller als jene, die bei uns am Nachthimmel strahlen. Der Himmel war vollkommen wolkenlos. Die neuen Sterne und die neuen Stimmen waren gemeinsam erschienen. Wenn ihr dabei gewesen wärt, dann hättet ihr sicher genau wie Diggory geglaubt, dass die Sterne da sangen und dass sie von der ersten, tiefen Stimme ins Leben gerufen worden waren. Ich glaube, ich werde verrückt, stammelte der Kutscher. Wenn ich gewusst hätte, dass es sowas gibt, wäre ich ein viel besserer Mensch gewesen. Die Stimme, die von der Erde her erschallte, war jetzt laut und triumphierend. Die Stimmen am Himmel verklangen, und jetzt geschah noch etwas. Weit in der Ferne färbte sich am Horizont die Himmelsschwärze grau. Ein sanfter, überaus frischer Wind kam auf. Ganz allmählich wurde es immer heller. Nun konnte man schon die Umrisse der Berge sehen, die sich am dunklen Horizont abhoben. Und immer noch sang die Stimme. Im Osten verfärbten sich der bleiche Himmel erst rosa, dann golden. Die Stimme schallte immer mächtiger, bis die ganze Luft erbebte. Und dann, als sie kraftvoll und so mächtig anschwoll wie nie zuvor, da ging die Sonne auf. Marco. So eine Sonne hatte Diggory noch nie gesehen. Sie sah jünger aus als unsere. Fast hätte man meinen können, sie lache vor Freude, als sie höher stieg. Und als sie mit ihren Strahlen das Land erhellte, da sahen die Reisenden zum ersten Mal ihre Umgebung. Sie standen in einem Tal, durchzogen von einem breiten Fluss, der Richtung Osten verlief, auf die Sonne zu. Im Süden ragten Berge auf, im Norden niedrige Hügel. Doch kein Baum, kein Busch, kein Grashalm war zu sehen. Nur nackte Erde, Gestein und Wasser. Die Erde strahlte in frischen, warmen Farben, bei deren Anblick die Reisenden Erregung fasste. Doch dann sahen sie den Sänger selbst und vergaßen alles andere. Es war ein Löwe, riesig und zottig. Und leuchtend stand er etwa 300 Meter von den Reisenden entfernt und blickte zur aufgehenden Sonne. Er sang weiter mit offenem Maul. Nun hatte sich das Lied verändert. Der Löwe schritt auf und ab und sang dabei sein neues Lied. Es war leiser und beschwingter als jenes, mit dem er Sterne und Sonne ins Leben gerufen hatte. Sozusagen eine sanft dahinplätschernde Klangfolge. Während er singend umherschritt, begann im Tal das Gras zu grünen. Um den Löwen herum fing es an. Dann breitete es sich ringsherum aus wie ein überquellender Teich. Wie in Wogen wuchs es die Hänge empor. Es kroch auf die Berge in der Ferne und legte etwas Sanftes über diese junge Welt. Raschelnd strich der sanfte Wind durch die Halme. Kurz darauf begann alles Mögliche zu wachsen. Die höheren Hänge verdunkelten sich unter Heidekraut. Das Tal fleckte sich mit groben Stachlinggewächsen. Erst beim Näherkommen sah Diggory, was das für Pflanzen waren. Bäume, rief er. Von Sekunde zu Sekunde fand Polly das Lied interessanter, denn langsam kam es ihr vor, als bestünde ein Zusammenhang zwischen dem Lied und dem, was um sie herum geschah. Als in der Nähe an einem Hang eine Reihe dunkler Fichten spross, erkannte sie, dass dies mit einer Reihe von dunklen, langgezogenen Tönen zusammenhängen musste, die der Löwe kurz zuvor gesungen hatte. Und als er überwechselte zu einer lebhafteren Klangfolge, war Polly nicht weiter überrascht, als sie entdeckte, wie ringsumher plötzlich Schlüsselblumen zu wachsen begannen. Sie wurden von einer unsagbaren Erregung ergriffen und ihr wurde klar, dass all diese Dinge im Kopf des Löwen entstanden, wie sie es ausdrückte. Wenn man dem Lied lauschte, dann konnte man hören, welche Pflanzen er gerade entstehen ließ. Schaute man sich um, dann konnte man sie auch schon sehen. Also eine ganz, ganz besondere Schöpfungsgeschichte. Und bevor wir gleich in die Predigt gehen, werden wir nochmal ein Lied hören bzw. mitsingen. Ich finde die Geschichte richtig schön. Und wenn man sie sich so vor Augen stellt, wie die Welt mittels Gesang geschaffen wurde, das fasziniert mich. Sowohl wenn ich die Zeilen lese, als auch wenn ich selber Musik höre. Also zum Beispiel im Konzerthaus oder in der Bahn, genau, mit den Kopfhörern auf dem Kopf. Das füllt diese knappe Geschichte, wie wir sie in der Bibel haben, irgendwie mit Leben. Also da kann ich mir mehr darunter vorstellen. Das wird bildlich. Und ich habe hier einmal, mal gucken, Technik funktioniert manchmal nicht. Genau, die Stelle aus Genesis, die ähnliche Szene beschrieben wurde wie am Schluss der Geschichte. Dann sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen. Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen oder samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es an, es war gut. Und wenn wir jetzt so durch die immer herbstlicher werdenden Wälder gehen, würden wir diesem Urteil Gottes doch sicherlich zustimmen. Überall buntes Laub, was seicht zu Boden schwebt. Wir sitzen vielleicht bei Regen mit einer warmen Tasse Tee zu Hause oder der ein oder andere Ungeduldige auch schon mit der ein oder anderen Weihnachtsleckerei. Und das ist doch einfach schön. Der Herbst ist schön. Die anderen Jahreszeiten vielleicht auch, aber der Herbst auch. Und wenn man so vor seinem Kamin sitzt oder vor seinem Bildschirm, wo ein Feuer abgebildet ist, dann sitzt man mit dem Blick nach draußen und das Herz füllt sich mit Dankbarkeit. Natürlich wissen wir darum, dass es in der Schöpfung insgesamt manchmal auch nicht so gut sein kann. Aber wenn wir gefragt werden, hey, wie ist die Welt, würden wir sagen, ja, Gott hat die Welt doch gut geschaffen. Er sagt das mehrmals und über uns Menschen sogar, dass wir sehr gut geschaffen sind. Und so im Großen und Ganzen ist doch die Welt auch wirklich gut. Und die Statistiken zeigen sogar, dass dieser Eindruck gar nicht mal so falsch ist. Der Menschheit geht es immer besser in den letzten Jahren und ich habe mal ein paar Punkte rausgesucht, wo man das so ansatzweise mal sehen kann. Die Kindersterblichkeit ist in den letzten 200 Jahren von rund 44% auf in 2016 4% gesunken. Innerhalb der letzten 50 Jahre ist der Anteil der Weltbevölkerung, die an Unterernährung leidet, von knapp 30% auf 10% gesunken. In mittlerweile 193 Ländern können Frauen wählen und im Vergleich zu 1942, ein Weltkriegsjahr, gibt es mittlerweile nur noch 0,5% der Kriegstoten pro Jahr. Wir arbeiten in Deutschland ca. 30 Arbeitsstunden pro Woche weniger. Manche von uns arbeiten nicht mal 30 Stunden, also ich. Und mit Sicherheit werden wir auch über 80 Jahre alt. Wie cool ist das denn? Gott ist doch schon ein richtiger Gönner, wenn er uns in so eine Zeit und in ein solches Land gestellt hat, wo es uns so gut gehen darf. Wir können doch richtig dankbar sein und mit dem Psalmisten mitfühlen, der schreibt, Cedric, du kannst auch die zweite Datei öffnen, ist dann immer grün eingefärbt, wenn ich ein neues Bild haben will. Ich glaube, das mit dem Presenter klappt nicht so. Denn da steht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Zweiter Teil meiner Predigt. Ich habe jetzt eine ganz schöne Fallhöhe aufgebaut. Denn wahrscheinlich denkt der eine oder andere sich, naja, wenn ich mir jetzt so Israel angucke, die Ukraine oder all die möglichen anderen Krisenherde auf der Welt, dann ist das ziemlich einseitig und blauäugig. Das mag sein, dass die ganze Welt in sich durchaus so ihre Fehler hat. Aber wenn wir ehrlich sind, würden wir in unserem Alltag sagen, trotz dieses Wissens, dass es uns gut geht, dass wir ein gutes Leben hat, dass Gott die meisten Menschen beschützt und wirklich schlimme Sachen die Ausnahme sind. Wir denken, wir haben ein Recht auf einen guten Job oder einen Job, der gut bezahlt ist oder zumindest so, dass wir gut über die Runden kommen. Oder für meine Generation wichtiger, dass er Spaß macht. Wir gehen davon aus, dass es normal ist, in den Urlaub zu fahren. Sicherlich nicht ins Fünf-Sterne-Hotel in Paris, aber vielleicht auf den Campingplatz an der Nordsee. Und wir gehen auch davon aus, dass wir in der Regel schon gesund sind, genauso wie unsere Kinder. Dass sie ohne große psychische oder soziale Probleme die Schule schaffen und einen Uni-Abschluss machen können, wenn sie das denn wollen. Und dass es normal ist, täglich Fleisch zu essen oder sonntags mit unserem eigenen Auto zum Gottesdienst zu fahren. Also quasi ist unser Leben in der Regel wie dieses weiße Tuch, was ich jetzt hole. Also relativ sauber und selbst wenn da mal ein kleiner Fleck drauf kommt, schmeißen wir es eben in die Waschmaschine und dann hat sich das auch erledigt. Und wenn uns irgendwas von diesen guten Sachen abhanden kommt, dann fühlen wir uns oft betrogen oder wir wären außerordentlich schlecht dran in einer sonst so guten Welt. Ich denke, man hat schon so ein bisschen rausgehört, dass ich nicht ganz so der Überzeugung bin, dass das alles so selbstverständlich ist. Und dass ich jetzt in meiner Predigt einen Gegenentwurf aufzeigen möchte. Allerdings möchte ich, bevor ich dazu komme, noch etwas zu dem Ziel meiner Predigt sagen. Keine Bange, ich möchte auf keinen Fall die gute Laune an diesem Sonntag kaputt machen. Ich möchte noch viel weniger das Schöne und Gute, was ich gerade angeführt habe, in irgendeiner Form madig machen. Denn das ist es nicht. Gott hat diese Welt gut geschaffen und das dürfen und sollen und können wir auch genießen. Gott hat diese Welt gut geschaffen. Vielmehr möchte ich euch in dieser Predigt mit in meinen Kopf nehmen, mit hinein in die Welt, wie ich sie erkenne. Nicht, weil ich unbedingt denke, dass ich diese Welt besser verstehe, meistens zumindest nicht, sondern damit wir in einen Austausch kommen. Also mein Wunsch für den Zeitraum nach der Predigt und nach dem Gottesdienst wäre, dass wir miteinander über die Inhalte der Predigt ins Gespräch kommen. Und dabei ist mir total egal, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht. Sondern mir ist es wichtig, dass ihr euch austauscht und irgendwas mit nach Hause nehmen könnt. So, Erwartungen für den Inhalt der Predigt hoch ansetzen, check. Zurück ins Thematische. Also Gott hat die Welt soweit gut geschaffen. Und wir können ihm dankbar dafür sein, ein so nices Leben zu haben. Aber, und das sei jetzt sehr groß, das ist nicht die ganze Geschichte. Meine These heute ist, dass wir in einer schlimmen, grausamen, dunklen, falschen und unmenschlichen Welt leben. Wir, aber weil wir das anders sehen, oft von Ereignissen wie dem Tod, Krieg, Krankheit oder anderem überrascht sind und deshalb in solchen Fällen dazu neigen, starke Zweifel an Gott und der Welt zu haben, anstatt irgendwo Halt zu finden. Dass es uns schlechter geht, als es müsste, beziehungsweise unsere Krisenresistenz besser sein könnte. Natürlich ist es schlimm, wenn Menschen sterben, Krankheiten und Kriegen durch die Länder toben und ja, auch dass Gott es nicht verhindert. Und das mag uns irritieren und verunsichern. Aber könnte diese Wucht, mit der uns das trifft, nicht daran liegen, dass unsere Erwartungen an die Welt und an Gottes Handeln irgendwo herkommen, aber weder aus Geschichte, aus Logik, aus der Bibel oder sonst aus einer guten Quelle. Wichtig, ich möchte hier nicht das Leiden oder ich möchte nicht Leidende kritisieren oder das Leid abwerten, sondern vielmehr diejenigen von uns, die gerade nicht leiden, dafür sensibilisieren, dass Leid gar nicht mal so weit weg ist, wie wir oft denken. Und dadurch haben wir auch ein Interesse, dass wir Fürsorge zueinander betreiben. Einfach weil wir selber ganz schnell auch davon Gebrauch machen müssen. Schauen wir uns mal genauer die Fakten an, um zu prüfen, ob meine These eine gewisse Grundlage hat. Beginnen wir im Historischen. Bis zur Industrialisierung war der Tod, aber auch andere Leiden viel präsenter, als das heute war. Es war völlig normal, nahestehende Menschen zu verlieren. Gewalt und Ungerechtigkeit war ein tagesaktuelles Ding. Und selbst die Politiker waren teilweise noch schlimmer als heute. Also wenn wir zurückschauen, hat zum Beispiel das Mittelalter seinen Namen als das dunkle Zeitalter ja nicht von irgendwo. Und auch in der Zeit vor dem Mittelalter waren viele Dinge wie Luxus, Gesundheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit oder Lebenserwartung, die wir heute als selbstverständlich sehen, eben genau das nicht. Sie waren nicht selbstverständlich. Und eigentlich ging es der Menschheit in ihrer ganzen Existenz immer schlechter, als es uns heute geht. Und selbst heute ist es wirklich auf einige Regionen begrenzt, wo es uns so gut geht wie uns. Aber wir können es wegdrängen. Zum Beispiel sterben die Alten oft in Altenheimen, Kranke leiden nicht mehr zu Hause, sondern in Krankenhäusern. Und wer weiß schon, wie es seinem Nachbarn geht. Naja, soweit zum Historischen. Wer da Quellen und Beispiele braucht, kann sich ja mal selber durchs Internet fühlen. Da gibt es leider genug. Ein Schriftstück, was für uns relevanter ist, manchmal, was für uns aber auch den Weg Gottes mit den Menschen darstellt, ist die Bibel. Bei genauerem Hinsehen ist diese allerdings auch keine Geschichte, wo Gott den Menschen umsorgt und ihn davor beschützt, dass er seinen Fuß an einem Stein stößt, sondern es ähnelt eher dem, was wir auch in Geschichtsbüchern finden. Kann mir jemand von euch ein Leben aus der Bibel nennen, mit dem er so einfach tauschen würde? Ich denke nicht. Ich habe mal einen kurzen Abriss, warum es den Menschen in der Bibel nicht so gut ging und es keine Blumenwiese war. Adam und Eva verlieren ihren ersten Sohn, weil er durch seinen eigenen Bruder umgebracht wird. Noah war Alkoholiker. Dann haben wir viele Kriege. David, der verliert sein Kind direkt nach der Geburt. Seine Kinder vergewaltigen sich gegenseitig. Im Richterbuch haben wir Geschichten, wo Frauen vergewaltigt werden, wo Genozide passieren, wo Kriege ein Dauerzustand sind. Denken wir an die Israeliten, die ein ganzes Leben lang so durch die Wüste ziehen mussten und sich die ganze Zeit nach Sklaverei zurückgesehnt haben. Wir haben Frauen, die sich um einen Mann prügeln. Wir haben Betrug. Und all das ist schon ziemlich harter Tobak. Aber das ist ja auch das Alte Testament. Gucken wir mal ins Neue. Da haben wir Massenmord an Kindern, Flucht, Mord, Korruption, Verleumdung, Verfolgung, Gefängnis, Steinigung, Suizid und so gut wie keiner der Jünger stirbt einen natürlichen Tod. Und auch eine Kreuzigung wollen wir eher weniger in unserem eigenen Lebenslauf stehen haben. Also alles in allem erzählt die Bibel von Anfang bis Ende nur von Geschichten, in denen es Menschen nicht so wirklich gut ging. Man könnte sagen, denen ging es richtig schlecht. Und das, obwohl diese Menschen Gott größtenteils vertraut haben, oft das getan haben, was er wollte. Und wenn ich mir so mein Leben angucke, ich glaube, dass ich oft weniger Vertrauen in Gott habe als Mose und trotzdem geht es mir besser. Bis jetzt. Und vielleicht sagst du jetzt, ja gut, das ist die Bibel. Da glaube ich vielleicht so historisch nicht dran. Oder zumindest war das schon ziemlich lange her. Und mittlerweile hat doch die Menschheit im Großen und Ganzen einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht. Da hat sich doch bestimmt was getan. Schauen wir einmal in die Realität und wie ihr euch denken könnt, ist die nicht wirklich besser. 2022 gab es 412 größere Naturkatastrophen. 828 Millionen Menschen waren 2021 unterernährt. Mittlerweile dürfte diese Zahl durch den Ukraine-Konflikt gestiegen sein. 160 Millionen Kinder sind von Kinderarbeit betroffen. Weltweit sind über 108,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon sind 40% Kinder. 2.439 Menschen starben oder verschwanden innerhalb des letzten Jahres im Mittelmeer. Alle 4,5 Tage stirbt ein Kind den plötzlichen Kindstod. 11,3% der Frauen und 5,1% der Männer haben Depressionen. 2021 gab es 9.215 Suizide in Deutschland. 60% der Frauen in Deutschland haben bereits sexuelle Belästigung erlebt. 25% der Frauen haben partnerschaftliche Gewalt erlebt, vor allem die 16- bis 29-Jährigen. Insgesamt gab es letztes Jahr in Deutschland 240.547 Opfer von häuslicher Gewalt. 702 Menschen wurden Opfer von Tötungsdelikten in Partnerschaften. 2022 gab es 15.520 registrierte Fälle von Kindesmissbrauch. Fast jede Stunde wird eine Person vergewaltigt. 80% davon sind Frauen und 931 Täter sind minderjährig. Das war ziemlich viel und ziemlich düster. Aber es ist die Realität, in der wir leben. Ich halte es für unklug, die Augen davor zu verschließen, weil es ist die Realität. Und das waren ziemlich viele Zahlen. Und Zahlen haben es so an sich, dass sie etwas fern und nicht so nachvollziehbar empfinden lassen. Deshalb einfach mal den Tipp, wenn euch noch nicht schlecht genug geworden ist. Bei dieser Aufzählung könnt ihr Menschen in eurer Umgebung fragen und ihr werdet zu den meisten Zahlen irgendjemanden finden, der da ganz persönlich von getroffen ist. Ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Wenn euch etwas davon gerade getroffen hat, dann bleibt da bitte, also ist es zum einen okay und es ist völlig normal, aber bleibt damit nicht alleine. Am Ende des Gottesdienstes gibt es wie immer die Möglichkeit, hinten mit einem Seelsorger zu sprechen, aber auch sonst gibt es Angebote der Fürsorge, der Seelsorge oder auch in manchen Fällen der Behandlung. Für mich haben diese Zahlen eins klar gemacht: Diese Welt war nie gut, sie ist nicht gut und wahrscheinlich wird sie es auch nie werden. Warum diese Erkenntnis, dass wir in einer solchen Welt leben, uns nicht unbedingt in Hoffnungslosigkeit stürzen muss, sondern vielleicht ein Grund sein kann, uns Hoffnung zu geben oder dass wir Hoffnung behalten können und Gott und Jesus ganz nahe kommen können, das will ich mit euch jetzt angehen. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Es ist super anstrengend, sich immer wieder bewusst zu werden, was so alles auf diesem Planeten passiert. In unserer direkten Umgebung oder bei Menschen, die wir kennen. Um uns passiert so viel Schlechtes und wir haben die Gewissheit, dass wir bei den meisten Sachen weder was verhindern können, noch was verändern können. Es ist so, als würde ich immer wieder auf dieses weiße Laken schauen, auf das nach und nach immer mehr Flecken kommen. Die meisten sind ganz außerhalb meiner Reichweite und selbst an die oder bei den Flecken, wo ich drankomme, da schaffe ich es nicht, sie zu entfernen. Im besten Fall kann ich sie vielleicht verwischen oder aufhellen. Und jetzt könnte ich überlegen, vielleicht ignoriere ich sie, aber das schaffe ich nicht, ohne Weltflucht zu betreiben. Mich in Bücher, Filme, Serien, TikToks oder soziale Blasen zu flüchten. Aber auch das ist meist nur von kurzer Dauer, weil die Realität wird mich immer wieder einholen. Und die Frage kommt auf, wie kann ich dann damit umgehen? Und hier kommt mein Vorschlag in dieser Predigt, die Welt nicht als ein solches Laken zu sehen mit Flecken, sondern das Denken einmal umzudrehen, es eher als einen solchen schwarzen Stoff zu sehen. Nicht, weil dann das Leid einen Funken an Bedeutung verliert oder das Böse nicht mehr böse ist, sondern damit ich nicht umkomme in dem Wahnsinn, der einfach das Leben ist. Wenn wir das Böse und Schlechte, das Unschöne als normal annehmen, werden wir nicht unbedingt davon so gelähmt, wie wir es werden, wenn wir das als die Ausnahme sehen. Es ist normal, dass Menschen leiden, sich verletzen und sterben. Und es ist die Ausnahme, dass wir das gerade vielleicht nicht tun. Die Welt ist dann wie dieser schwarze Stoff. Auf ihm können Flecken genauso real sein wie auf diesem weißen Tuch. Aber um im Bilde zu sprechen, diesen schwarzen Stoff könnte ich noch auf einen Tisch legen zur Dekoration, bei dem nicht. Um das zu transferieren, wenn ich diesen schwarzen Stoff, also wenn ich die Welt als schlecht sehe, dann kann ich vielleicht damit leben. Was zusätzlich viel auffälliger auf solch dunklen Stoffen wird, ist, wenn ich etwas Helles nehme, wie zum Beispiel eine dieser Rosen, und sie davor halte. Vor einem weißen Hintergrund fällt sie fast nicht auf. Und Ich werde ihr keine Bedeutung zulegen oder sonst irgendwas. Vor einem dunklen Hintergrund dagegen vielleicht schon. Wenn wir dagegen... Genau, sie wird zum Eyecatcher. Sie erscheint wichtiger und überstrahlt sogar vielleicht das Dunkle im Hintergrund. Und um dieses Bild nochmal zu transferieren in unser Leben, all das Schlechte ist super erdrückend, wenn ich es als besonders wahrnehme, gerade weil es so oft vorkommt und so allgegenwärtig ist. Ich sehe diese Flecken auf dem weißen Laken. Wenn ich aber davon ausgehe, dass in der Regel eh alles schlecht ist, kann ich eher die guten Dinge sehen und muss die Hoffnung nicht verlieren und das Dunkel kann ich vielleicht etwas besser aushalten. Auch kann dieser Perspektivwechsel meine ganz gute Sache sein für unsere Gottesbeziehung. Ich kenne es von mir, dass ich vor allem zu Gott komme, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es möchte. Wenn ich leide oder Leid sehe. Und dann komme ich zu Gott und klage ihn an, flehe, bitte, zweifle. Und das Ganze ist vielleicht ein bisschen einseitig. Nicht, dass es schlecht ist, gar nicht, aber vielleicht einseitig. Und dieser Perspektivwechsel könnte uns darin helfen, Gott nicht immer nur als Ziel unserer Zweifel und unserer Trauer zu sehen und unserer Schmerzen, sondern auch des Dankes und der Hoffnung. Ich gehe fest davon aus, dass wir dann mit einer ganz anderen Grundlage Gott begegnen können. Und zu Gott auch kommen können mit dem ganzen Schlechten. Wenn wir die Bibel lesen, mit all ihren grausamen Geschichten, stellen wir auch fest, dass Gott mit diesen Menschen war, obwohl es ihnen so schlecht ging. Und er hat sie nicht fallen gelassen, sondern immer wieder neu hat er sie in sie investiert und hat immer wieder so weiße Rosen in die Dunkelheit gestellt. Auch Jesus ging nicht davon aus, dass diese Welt irgendwann einmal ein guter Ort sein wird. Und exemplarisch habe ich da einen Vers mitgebracht, den ihr bestimmt kennt. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Also Jesus ist nicht verzweifelt an dem Schlechten und Ungerechten, was er gesehen hat, sondern er ist den Menschen begegnet, die um ihn herum waren und das nach seinen Möglichkeiten. Und wenn wir uns überlegen, dass Jesus in einem Gebiet gewirkt hat, was deutlich kleiner war als NRW, müssen wir vielleicht unsere eigenen Ansprüche an unser eigenes Wirken und Vollbringen mal herabsetzen, dass wir gar nicht so viel können. Machen wir es mal konkreter. Wenn ich den Nahostkonflikt sehe, fühle ich mich ohnmächtig. Es ist wahnsinnig schlimm, was dort passiert und es ist ein tief dunkler Fleck auf einer weißen Decke des positiven Weltbildes, an dem ich merke, wie wenig ich verstehe, geschweige denn machen kann. Und dass es mich belastet, weil ich auch keine Änderung in den Blick nehmen kann. Mit dem Perspektivwechsel gehört dieser Konflikt zur Normalität. Sie wird, und sind wir ehrlich, der Nahostkonflikt ist länger schon existent, als wir leben, und er wird wahrscheinlich noch länger dauern, als wir leben. Er ist normal. Und er ist dann immer noch belastend, wenn ich ihn als normal sehe, und er ist immer noch schlimm, aber er gehört nun mal dazu. Gott hat die Welt so geschaffen. Und mit dem negativen Weltbild, in dem ich den Schrecken als normal verstehe, wendet sich mein Blick von dem Wunsch, Unlösbares zu lösen, hin zu dem, was in meiner Macht liegt. Und so kann ich in der Dunkelheit etwas Außergewöhnliches schaffen. Wie? Ich kann nicht mit einstimmen in generalisierende Verurteilungen von Muslimen oder Israelis. Ich kann Verständnis für Trauer und Wut und Verzweiflung auf beiden Seiten zeigen. Beides ist jetzt nicht wirklich aktiv. Und sicherlich gibt es einiges, was man noch machen könnte, was vielleicht besser wäre. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn ich nicht in den Hass einsteige, in einer hasserfüllten Welt, wäre das nicht schon wie eine kleine weiße Knospe? Wäre das nicht ein Teil der Hoffnung? Ein weiteres Beispiel. Belästigung und Vergewaltigung sind seit biblischer Zeit normal. Und nach den Zahlen, die ich gezeigt habe, ist es wahrscheinlich auch so, dass wir das nicht überwinden werden. Da kann ich kaputt dran gehen oder aber ich gucke, was ich machen kann. Du und ich, wir können mit unseren Kollegen, Freunden und Kindern ins Gespräch kommen. Wir können sie zurechtweisen, wenn sie sich frauenfeindlich oder ähnlich äußern. Das hilft den Betroffenen nicht und jede Arbeit, die den Überlebenden aktiv hilft, ist vielleicht besser. Aber nicht jeder von uns kann und sollte sich in dieser Arbeit einsetzen. Doch wir können immerhin Baby-Steps machen, die das öffentliche Klima verändern. Und wahrscheinlich wäre es schon eine kleine weiße Rose, wenn alleine wir niemanden belästigen. Was kann ich mitnehmen? Vielleicht ist die Welt schlecht und wir können das in unserer direkten Umgebung erleben, aber auch über die Zeiten und Regionen dieser Welt hinweg. Trotzdem begleitet uns Gott und kann Hoffnung sein, gerade in seiner Andersartigkeit zu dieser Welt. Er kann eine feste Burg sein, die uns Halt gibt. Und aus dieser Hoffnung können wir Kraft nehmen, diese Welt auszuhalten und in ihr zu überleben, selbst Boten der Hoffnung zu sein. Dazu müssen wir nicht Großes schaffen nach den Maßstäben dieser Welt, weil sind wir ehrlich, wie wahrscheinlich ist das, dass wir das machen? Wie wahrscheinlich ist das, dass wir dazu die Möglichkeiten und Mittel haben? Aber wir können Großes nach Gottes Vorstellung bewirken und das können ganz kleine Rosenknospen sein. Um den Bogen zur Schöpfungsgeschichte am Anfang zu schlagen, möchte ich euch nochmal etwas Zeit zum Nachdenken geben. Ich habe noch eine andere Schöpfungsgeschichte herausgesucht, die der ersten ganz ähnlich ist, aber mit dieser Spannung zwischen Gut und Böse mehr arbeitet. Vielleicht macht ihr, während ich sie vorlese, einmal die Augen zu oder nehmt euch Stift und Papier, um darüber nachzudenken, wie ihr die Welt seht und was das für euch konkret bedeutet. Wie geht ihr mit dieser Welt um? Wo findet ihr Hoffnung und wo ist Gott für euch in dieser schlechten Welt? Eru war da, der eine, der in Arda Iluvatar heißt. Und er schuf erstens die Ainur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken. Und sie waren bei ihm, bevor irgendetwas anderes erschaffen war. Und er sprach zu ihnen, sie Melodien lehrend, und sie sangen vor ihm, und er war froh. Lange aber sangen sie nur jeder für sich alleine oder wenigen, während die anderen lauschten. Denn jeder verstand von Iluvatars Gedanken nur jenen, aus dem er selber stammte. Und langsam lernten sie auch ihre Brüder verstehen. Doch indem sie hörten, verstanden sie besser. Und es wuchsen Einklang und Harmonie. Und es geschah, dass Iluvatar die Ainur alle zusammenrief und sie eine gewaltige Melodie lehrte, die größere und herrlichere Dinge auftat, als er ihnen je gezeigt hatte. Und der Glanz ihres Anfangs und die Pracht ihres Endes verwirrten die Ainur, sodass sie sich vor Iluvatar verneigten und still waren. Da begannen die Stimmen der Ainur zu erschallen wie Harfen und Lauten, Flöten und Posaunen, Geigen und Orgeln. Und sie machten aus Iluvatars Thema eine große Musik. Und ein Klang stieg auf von endlos ineinander spielenden Melodien, harmonisch verwoben und verlor sich in die Höhen und Tiefen jenseits allen Gehörs. Und die Räume, wo Iluvatar wohnte, quollen über und die Musik und ihr Echo hallten hinaus in die Leere. Und sie war nicht mehr leer. Nie wieder haben seither die Ainur eine Musik gleich dieser gespielt. Doch heißt es, eine noch schönere soll von Iluvatar nach dem Ende aller Tage erklingen, von den Chören der Ainur und den Kindern Iluvatars. Dann werden die Themen Iluvatars rechtens gespielt werden und das Sein erlangen in dem Augenblick, da sie erklingen. Denn alle werden ganz verstanden haben, welches für ihr Teil Iluvatars Absicht ist. Und jeder wird wissen, was jeder weiß. Und Iluvatar wird ihren Gedanken das geheime Feuer geben und er wird sein Wohlgefallen haben. Jetzt aber saß Iluvatar und lauschte und lange schien es ihm, dass es gut sei, denn die Musik war ohne Fehl. Wie aber das Thema weiterging, kam es Melkor in den Sinn, Töne einzuflechten, die er selber erdacht hatte und die nicht zu Iluvatars Thema stimmten, denn er strebte nach mehr Glanz und Macht für die ihm zugewiesene Stimme. Da stand Iluvatar auf. Und die Ainur sahen, dass er lächelte, und er hob die linke Hand und ein neues Thema kam inmitten des Sturmes. Allmählich, ähnlich dem ersten und doch anders. Und es gewann Kraft und war von neuer Schönheit. Doch die Misstöne Melkors bäumten sich auf und widerstritten ihm. Und abermals, heftiger als zuvor, führten die Kriege Töne Krieg, bis dass viele der Ainur sich fürchteten und nicht mehr sangen. Und Melkor hatte die Oberhand. Abermals stand Ilúvatar auf, und die Ainur sahen, dass seine Miene streng war. Und er hob die rechte Hand, und siehe, ein drittes Thema erwuchs aus der Wirrnis, und es war anders als die ersten. Denn zuerst schien es leis und sanft, nur ein Wellenspiel milder Laute und zarten Melodien. Doch war es nicht zu übertönen und kam zu Kraft und Würde. Und so schien es nun, als ob zwei Lieder zur gleichen Zeit vor dem Thron Ilúvatars erklangen, und sie waren ganz uneins. Das erste war tief und weit und schön, doch langsam und im Ton eines unermesslichen Leides, aus dem seine Schönheit entsprang. Das andere hatte nun für seinen Teil zu einer Einheit gefunden, doch war schrill und leer und wiederholte sich endlos. Und es hatte nicht viel Harmonie, sondern eine lärmende Einstimmigkeit, wie wenn viele Trompeten zwischen wenigen Tönen wechselten. Inmitten des Kampfes, der Ilúvatars Hallen erschütterte, so dass ein Beben in die Räume nie gebrochenen Schweigens hinauslief, stand Ilúvatar ein drittes Mal auf, und sein Antlitz war furchtbar zu schauen. Dann hob er die Hände und mit einem Akkord, der tiefer war als der Abgrund, höher als das Firmament und durchdringend wie das Licht aus dem Auge Ilúvatars, endete die Musik. Da sprach Ilúvatar und sagte: Mächtig sind die Ainur und am mächtigsten unter ihnen Melkor, dass er es aber wisse. Er und alle Ainur, dass ich Ilúvatar bin, will ich euch jene Dinge zeigen, die ihr gesungen, und möget ihr sehen, was ihr getan. Und du, Melkor, sollest sehen, kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir seinen tiefsten Grund hätte. Noch kann das Lied einer ändern, mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug wird er sich erweisen, um Herrlicheres zu schaffen, von dem er selbst nichts geahnt. Da fürchteten sich die Ainur, und sie verstanden noch nicht die Worte, die sie vernommen hatten. Also wahrscheinlich konnte man erahnen, dass Ilúvatar Gott war. Und ich glaube, in dieser Schöpfungsgeschichte wird deutlich, dass Gott immer alles in seiner Hand hat, auch wenn das oft nicht so scheint. Und dadurch wird das, was hier passiert, nicht besser oder anders, aber wir haben jemanden, der uns begleitet. Amen.